Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 19 und 20. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Einige unter uns können sich vielleicht noch an die Geschichte erinnern, die Pastor Wilhelm Busch einmal erzählt hat. Es kam ein junger, gebildeter Mann zu ihm. Ja, Herr Pfarrer, so meinte er, Sie müssten das mehr konkretisieren, was Sie jetzt gesagt haben. Sehen Sie, Gott tut was. Kreuz Jesu, Auferstehung Jesu, das sind doch Dinge, mit denen wir nichts anfangen können. Sie müssten das konkretisieren, von den Problemen unseres Lebens reden, zum Beispiel von sexuellen Fragen und wie wir mit dem Geld umgehen und wie wir mit den Eltern fertig werden. Ach, sage ich, damit bin ich also glücklich wieder auf dem Wege aller Religionen. Ich soll den Menschen sagen, was sie tun sollen. Das nennt die Bibel Gesetz. Das Evangelium ist nicht Gesetz, Lebensregeln, Lebenshilfe. Zunächst nicht. Das Evangelium ist zunächst die unerhörte große Botschaft, die geglaubt und angenommen werden darf. Der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, hat für dich kleinen, schuldigen Menschen etwas getan. Er hat seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, gegeben. Er hat ihn sterben lassen am Kreuz. Nun gibt es ja in unserer Zeit viele, die sich, wie man es nennt, für Jesus entschieden haben, weil sie mit den Problemen ihres Lebens nicht fertig geworden sind. Jesus soll ihnen nun helfen, ihre Probleme zu lösen und auch ein moralisch besseres Leben zu führen. Was sie von einer Predigt erwarten und auch in der Einzelseelsorge, ist in der Hauptsache Lebenshilfe. Was andere beim Psychiater suchen, das suchen sie nun bei Jesus, eingehüllt in ein frommes Gewand des christlichen Glaubens. Sobald sie etwas hören von dem, was Gott getan hat, was er in Christus getan hat, schalten sie mehr oder weniger ab. Schließlich brauchen sie doch etwas für den Alltag. Und über das zu predigen bzw. das zu hören und über das nachzudenken, was Gott getan hat in Christus Jesus, das ist doch schließlich nichts, womit ich im Alltag etwas anfangen könnte. Luther hat einmal gesagt, wenn ich über alles Mögliche spreche in der Predigt, brauche schöne Beispiele, schöne Bilder, dann hören die Leute sehr gut zu. Aber fange ich an, über die Rechtfertigung aus dem Glauben zu reden, dann fangen sie an zu schnarchen. Es ist ihnen langweilig. Sie kennen das ja schon, so meinen sie zumindest. Für den Alltag? Ist das auch was für den Alltag? Doch auch unter denen, die wirklich aufgrund ihrer Sünde, dass sie also Not gehabt haben mit ihrer Sünde vor Gott, unter denen, die wirklich aus diesem Grunde zu Jesus gekommen sind, oder bei denen es im Laufe der Zeit nachgeholt worden ist, gibt es manche, wenn nicht sogar viele, die viel lieber das hören, was wir in der Nachfolge Jesu zu tun haben, als das, was Jesus für uns getan hat. Um es einmal theologisch auszudrücken, ihr Hauptakzent liegt mehr auf der Heiligung als auf der Rechtfertigung, mehr auf ihrem Gehorsam als auf dem vollkommenen, stellvertretenden Gehorsam unseres Herrn Jesus Christus. Sie leben mehr von ihrem Tun als von dem, was Gott getan hat. Die Folge davon kann bei den Einzelnen unterschiedlich ausfallen. Da gibt es solche, die fallen nach großen anfänglichen Anstrengungen in ein laues Mittelmaß ihres Glaubenslebens zurück. Sie haben längst resigniert. Hin und wieder merken sie noch, dass sie hinter dem biblischen Maß der Nachfolge Jesu weit hinterherhinken, doch sie haben sich inzwischen damit abgefunden. Und andere lesen beispielsweise ein gutes Buch über Heiligung, über den christlichen Dienst. Vielleicht lesen sie auch mit großem Interesse eine Biografie oder sie hören eine gute, aufrüttelnde Predigt, in der sie dazu aufgefordert werden, sich dem Herrn noch mehr hinzugeben. Sie vergrößern ihre Anstrengungen und stellen sich und auch andere unter einen enormen Frömmigkeitsdruck und hoffen, irgendwann einmal ihre Ziele zu erreichen. Beide haben eines gemeinsam: Sie haben keine oder wenig Freude in ihrem Glaubensleben. Der einzige Unterschied zwischen ihnen besteht darin, dass sich die einen mit ihrem freudlosen Christenstand abgefunden haben und dann fangen sie an, ihre eigentliche Befriedigung ganz woanders zu suchen. Nicht, dass wir die natürlichen Freuden, die Gott uns ja auch schenkt, geringschätzen wollen. Gerade auch im Buch des Predigers ist davon die Rede, der ja da auch die Jugend im Auge hat und sagt: Freut euch eurer Jugend, freut euch der natürlichen Dinge, die Gott euch schenkt. Nicht, dass wir das also geringschätzen, aber es geht auch um die Frage, was ist unsere eigentliche Freude? Worauf kommt es uns an? Brauchen wir das andere als einen Ersatz oder als etwas Zusätzliches, was Gott uns schenkt? Und manche, die eben grundsätzlich keine Freude haben in ihrem Christenstand, neigen dann dazu, ihre Befriedigung woanders zu suchen. Sie wollen ihren Glauben nicht über Bord werfen, nicht gänzlich davon Abstand nehmen, aber letzte Befriedigung finden sie darin nicht, in der Gemeinschaft mit Gott, in der Betrachtung seines Wortes, in den großen Dingen, die Gott in Christus Jesus getan hat. Das alles rührt ihr Herz letztlich nicht an und kann sie letztlich nicht befriedigen. Während die anderen ganz verbissen und angestrengt ihren Leidensweg gehen. Lloyd-Jones hat eine Reihe von Predigten gehalten über geistliche Depressionen. Es gibt Depressionen seelischer Art, psychischer Art, können krankheitsbedingt sein. Er nennt übrigens das Beispiel von Spurgeon, diesem bekannten Prediger, der unter Gicht gelitten hat. Und man weiß das aus der Medizin, dass die Folge davon immer wieder Depressionen sind. Und darunter hat er schwer gelitten. Das gibt es also. Depressionen aufgrund der Tatsache, dass man krank ist, eine leibliche Krankheit hat, und dann gibt es sogenannte Erschöpfungsdepressionen. Wir sprechen ja heute vom sogenannten Burnout, vom Ausgebranntsein. Man fühlt sich auf der ganzen Linie im Leben überfordert. Man schafft es einfach nicht mehr, man stolpert nur noch vor sich hin. Und gleichzeitig kommt man nicht aus einer bestimmten Tretmühle heraus. Die äußeren Umstände lassen das einfach nicht zu. Ehe, Familie, Berufsleben. Gibt es ja viele, die an dieser Stelle dann irgendwann scheitern. Das sind ganz natürliche Depressionen. Das Wort Depression heißt ja, dass man niedergeschlagen ist, das kommt aus dem Lateinischen, Niedergeschlagenheit, dass man einfach nicht mehr weiter kann, aufgrund von Krankheiten oder Überlastung, Erschöpfungsdepression zum Beispiel, finden wir in der Bibel bei Elia unter dem Ginsterstrauch nach all den Anstrengungen, die er hinter sich hatte. Er konnte nicht mehr. Herr, nimm nun meine Seele. Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Kennt ihr das auch? Ich kenne das von mir, wenn das anfängt in mir zu schreien, Herr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Dann weiß ich, es ist Vorsicht angesagt, jetzt brauchst du Ruhe. Manche können sich da helfen, manche greifen zu Psychopharmaka, wir wollen das nicht geringschätzen, es kann eine Krücke sein für eine Zeit lang, aber letztlich denke ich mal, für solche, die ansonsten gesund sind, ist das keine Dauerlösung. Lloyd-Jones spricht in diesen Vorträgen, in diesen Predigten über geistliche Depressionen. Das ist etwas anderes. Manchmal sind diese Dinge auch miteinander vermischt. Aber geistliche Depressionen hat der Mensch da, wo er das Evangelium nicht recht verstanden hat. Wo er das Wort Gottes nicht recht verstanden hat. Wo er darin nicht lebt, nicht zu Hause ist, keine Freude daran hat. Das hat ja seinen Grund. Da kommt es zu geistlicher Niedergeschlagenheit. Und als einen Hauptgrund für das freudlose Leben eines Christen, ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich, ein Christ sollte voller Freude sein, auch wenn er traurige Phasen haben kann, ist ganz klar. Aber an sich ist das ein Widerspruch in sich, ein freudloser Christ. Aber als ein Hauptgrund dafür, dass manche in ihrem christlichen Glauben kaum Freude haben oder nur wenig Freude haben, nennt er das mangelnde Verständnis von der Rechtfertigungslehre. Hätten wir jetzt vielleicht nicht erwartet, ja? Er charakterisiert solche freudlosen Christen als solche, die sich oft auf die Heiligung konzentrieren, also auf das Verhalten des Christen und auf den Dienst des Christen, dass sie darauf die Hauptbetonung legen, obwohl sie die Rechtfertigung nicht begriffen haben, da ihre Probleme haben. Ich persönlich würde es noch ein wenig differenzierter sehen. Es handelt sich nicht nur um solche, die grundsätzlich nicht begriffen haben, dass sie nicht durch Werke, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, allein durch den Glauben an Jesus Christus, an seinen stellvertretenden Opfertod, vor Gott gerechtfertigt sind. Also eine rechte Beziehung haben zu Gott durch den Glauben an Christus. Sondern oft um solche, deren Verständnis von der Rechtfertigung des Sünders vor Gott nicht gründlich genug ist. Also man würde wohl sagen, ich weiß, man wird nicht durch Werke vor Gott gerecht, sondern durch den Glauben an Christus. Aber doch mangelt es an einem gründlichen Verständnis der Rechtfertigungslehre. Und die es darum in ihrem alltäglichen Glaubensleben nicht als eine göttliche Kraft erfahren, mit all den wunderbaren Auswirkungen. Die das nicht, die Tatsache, dass wir Gott, vor Gott gerecht sind durch das Blut Jesu, die das nicht als eine Kraft erfahren, die allem christlichen Verhalten und Dienst zugrunde liegt. Heiligung, und das haben sie nicht begriffen, Heiligung ist nichts anderes als gelebte Rechtfertigungsgnade. Das wollen wir uns einmal merken. Heiligung ist nichts anderes als gelebte Rechtfertigung. Und darum halte ich es für außerordentlich wichtig, dass man hin und wieder ausführlich auf dieses Thema der Rechtfertigung zu sprechen kommt. Und ich sehe mich einfach vom Geist Gottes so geführt, einige Predigten über dieses Thema zu halten, anhand einiger Stellen aus dem Römerbrief. Weil ich davon ausgehe, dass hier in der heutigen Gemeinde der Hauptgrund für das freudlose und kraftlose Christendasein liegt. Man sucht es ja hier, man sucht es dort, man fragt sich, was fehlt mir, wo fehlt es mir, was kann ich tun? Das ist ja immer wieder die Frage, was kann ich tun, um aus meiner Misere herauszukommen? Aber man sieht nicht, dass das eigentliche Problem viel tiefer liegt. dass man nicht verstanden hat, in der Tiefe seines Herzens nicht verstanden hat, wie herrlich das ist, zu wissen, dass man mit Gott in Ordnung ist und Frieden hat mit Gott durch das, was Jesus für uns getan hat. Grundvoraussetzung für ein klares Verständnis der Rechtfertigungsgnade. Rechtfertigung heißt, dass wir ein rechtes Verhältnis haben zu Gott. Grundvoraussetzung dafür ist ein gründliches Sündenbewusstsein. So heißt es hier: Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. In Kapitel 1, in den Versen 16 und 17 des Römerbriefes, stellt der Apostel Paulus zunächst einmal das Evangelium vor. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin, nämlich im Evangelium, frohe Botschaft, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das bedeutet also, der durch den Glauben an Christus Gerechte wird leben, hat ewiges Leben. Das stellt also Paulus hier an den Anfang seines Briefes. Hier geht es um den Inhalt des Evangeliums, um die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die wir in Christus Jesus haben. Es ist das Wort, durch das Martin Luther den Weg zum Heil fand, das Wort, das Himmel und Erde bewegt, durch das als Folge der Reformation die ganze Welt verändert wurde. Nach dieser Vorstellung des Evangeliums geht Paulus dazu über, die Unentschuldbarkeit der Völkerwelt, auch des Volkes Israel, in ihrer Sündhaftigkeit und Verlorenheit vor Gott zu beweisen. Da sie unentschuldbar sind, stehen sie unter dem Zornesgericht Gottes. Die sogenannten Heiden sind zunächst einmal darum unentschuldbar, weil sie Gott als dem Schöpfer nicht die entsprechende Ehre geben. Römer Kapitel 1, ich lese die Verse 20 und 21. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen. Aus seinen Werken, also aus der Schöpfung, kann man die ewige Kraft und Gottheit Gottes erkennen. Aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, wenn wir also einen Spaziergang machen in einer schönen Landschaft und freuen uns an der herrlichen Natur, dann können wir darin erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Einen Gott, der das alles so herrlich und wunderbar geschaffen hat. Wenn man diesem Gott allerdings nicht die Ehre gibt, ihm nicht dankt und nicht für ihn lebt, dann gibt es für den Menschen keine Entschuldigung. Gott wird ihn richten. Gottes Zorn steht über ihm. Er hat keine Entschuldigung, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt. Sie haben also ihre eigenen Götter gemacht und also sich selbst als Schöpfung und das von ihnen Geschaffene mehr verehrt als den Schöpfer Himmels und der Erde. Die Folge davon ist ein lasterhaftes Leben, das lesen wir in Kapitel 1. Die einzelnen Verse will ich uns jetzt nicht vorlesen. Ein lasterhaftes Leben, in das Gott sie dahingegeben hat. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben. in die Unreinheit, sodass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden, sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Sie haben also nicht Gott, dem Schöpfer, die Ehre gegeben, sondern sich selbst und das angebetet, was sie mit ihren Händen geschaffen haben. Oder überhaupt die Schöpfung. Das ist ja ein hochaktuelles Thema. Ja. Es geht nicht mehr um den Schöpfer, es geht um die Schöpfung und das ist unsere Schöpfung, so heißt es. Ja. Die müssen wir bewahren jetzt. In unseren Tagen haben viele den Schöpfer längst abgeschafft. Die Entstehung der Erde wird nicht auf einen persönlichen Schöpfer zurückgeführt, den man zu ehren hätte, vor dem man verantwortlich ist. Und die Menschen sollten es eigentlich besser wissen. Und sind darum nicht zu entschuldigen. Sie schaffen sich ihre eigenen Götter, ihre eigenen Idole, die sie anbeten. Und die Folge davon, Gott gibt sie dahin in Schmutz und Schande und Ratlosigkeit. Das ist ja typisch für unsere Zeit. Ja? Man ist ratlos. Man weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. In Politik und Wirtschaft, in der Gesellschaft. Überall Probleme. Überall Probleme. Hinzu kommt, dass auch die Nichtjuden von Natur aus ein gewisses, wenn auch sehr unvollkommenes moralisches Empfinden für Gottes Ordnungen haben. Davon spricht Paulus in Kapitel 2. Wenn die Heiden, die das Gesetz, das geschriebene Gesetz Gottes nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert oder sich Mühe geben, das zu tun, obwohl es ihnen nicht immer gelingt, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder sich entschuldigen. Das heißt also, auch die Heiden haben ein gewisses Bewusstsein von dem, was Gott eigentlich will. Wie viel mehr wir, die wir ja auch zu den Heidenvölkern gehören, die wir aber unterwiesen sind in den Geboten der Heiligen Schrift. Vielleicht von klein auf schon. So ist es zumindest in der Vergangenheit gewesen in unserem Volk. Da kannte man noch die 10 Gebote und viele andere Ordnungen, von denen die Heilige Schrift spricht. Es gibt für uns keine Entschuldigung, wenn wir die Gebote Gottes übertreten. Und besonders gilt das natürlich für das jüdische Volk, das diesen großen Vorzug gehabt hat und hat, dass Gott sich in diesem Volk geoffenbart hat, indem es ihm sein Gesetz, seine Gebote ausdrücklich gegeben hat. Und zwar im ganzen Alten Testament. Denn das, was die Propheten verkündigt haben, war nichts anderes als eine Auslegung der Gebote, die Gott seinem Volk durch Mose gegeben hatte, in vielfältiger Weise, eine Auslegung und Anwendung auf die speziellen Situationen im Volke Gottes, eine Anwendung des Gesetzes Gottes. Alle, so sagt die Schrift, so sagt das Gesetz, stehen unter dem Gesetz, unter der Herrschaft des Gesetzes und sind vor Gott schuldig. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz, unter der Herrschaft, unter dem Anspruch des Gesetzes sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Es ist kein Unterschied zwischen Heiden und Juden, sie sind alle Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Sie haben alle das Gesetz Gottes übertreten. Denn die Schrift sagt, wer nicht bleibt in allem, was geschrieben steht, der steht unter dem Fluch. Der steht unter dem Fluch des Gesetzes, unter dem Zornesgericht Gottes. Wir wollen nun ein wenig darüber nachdenken, was denn das Sündersein des Menschen eigentlich ausmacht. Denn hier entscheidet es sich, ob ein Mensch im Grunde seines Herzens das Heil in Christus recht erfasst hat und er sich immer wieder aufs Neue von Herzen über diese vollkommene Gerechtigkeit, die Gott uns in Christus geschenkt hat, freuen kann. Das Erste, was wir dazu sagen wollen, ist, dass es von allergrößter Bedeutung ist, dass wir unsere Sünde als ein Schuldigsein vor Gott ansehen. Es heißt hier, wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Das ist ganz wichtig. So lesen wir in Psalm 41, Vers 5, ich sprach, Herr, sei mir gnädig, heile mich, denn ich habe an dir oder vor dir gesündigt. Bekannter noch ist das Wort aus Psalm 51, vor dir allein oder gegen dich allein habe ich gesündigt und Unrecht vor dir getan. Das sagt David in seinem Bußpsalm. Lasst mich das versuchen zu erklären. Es gibt eine rein menschliche Sündenerkenntnis, die nicht vom Heiligen Geist gewirkt ist. Ich meine damit nicht, dass man hier etwas für Sünde hält, was Gottes Wort nicht als Sünde verurteilt. Man kann etwas als Sünde ansehen, was im Wort Gottes ebenfalls als sündig bezeichnet wird, und doch kann man dabei nicht vor Gott, sondern vor sich selbst und vor seinen eigenen moralischen Ansprüchen stehen. Professor Iwan schreibt in seinem Buch über die Glaubensgerechtigkeit Folgendes dazu. In diesem Schuldbewusstsein, in diesem rein menschlichen Schuldbewusstsein, wo der Mensch nicht vor Gott steht, wo er keine Begegnung hat mit Gott selbst, sondern er steht vor sich selbst, vor seinen persönlichen, auch oft frommen, religiösen Ansprüchen, die sich durchaus mit dem Wort Gottes decken können. Man steht vor sich selbst. In diesem Schuldbewusstsein sieht sich der Mensch im Spiegel des erstrebten, aber nicht erreichten Ideals. Er hat so sein Ideal oder seine Ideale, seine Vorstellungen, wie man sein müsste und so weiter. Er strebt danach, aber er erreicht das Ideal nicht. Der Mensch, wie er ist, vergleicht sich mit dem Menschen, der er sein möchte. Man möchte gerne so sein, man ist aber nicht so. Hier hat der Mensch nicht Gott zum Gegenüber, sondern sich selbst. Hier bekennt er nicht, vor dir habe ich gesündigt. In diesem Schuldbewusstsein ist der Mensch mit sich allein. Und so seltsam es klingen mag, für diese Art von Schuldbewusstsein brauchen wir, wenn es um unser Verhältnis zu Gott geht, Vergebung. Herr, vergib mir. Ich stehe ja vor mir selbst. Ich sitze ja auf dem Thron. Mein frommes Ich sitzt auf dem Thron mit seinen Ansprüchen. Oder mein moralisches Ich sitzt auf dem Thron mit seinen Ansprüchen. Ich werde ja vor mir selbst schuldig. Man kann es oft daran erkennen, dass es so ist und ob es so ist, wenn man versagt hat, dass man sich ärgert über sich selbst, ja? Man bereut die Sünde nicht und das Versagen nicht, weil man Gott betrübt hat, sondern weil man es selbst mal wieder nicht geschafft hat. Man steht vor sich selbst. Herr, vergib mir. Das ist im Grunde genommen genau das, was die böse Schlange den Menschen an Gift eingespritzt hat. Ihr werdet sein wie Gott. Wir stehen also selbst da als solche, die ihre Forderungen haben, bis hin zum Perfektionismus, und wenn wir es dann nicht schaffen, sind wir schuldig geworden vor uns selbst. Ja? Das ist nicht das, was die Schrift lehrt. Das ist keine wahre Sündenerkenntnis, vom Heiligen Geist gewirkt. Herr, vergib mir das, dass ich vor mir selbst stehe, und vergib mir auch, dass ich vor Menschen stehe, vor ihren Ansprüchen. Und deshalb oft in die Verzweiflung hineingetrieben wird. Denn das ist typisch, das Stehen vor sich selbst und das Stehen vor den Menschen, vor ihren Ansprüchen, treibt mich schließlich in die Verzweiflung hinein. Es führt mich nicht zum Kreuz, zur Freude der Vergebung, der Reinigung durch das Blut Jesu. Und dass ich wissen darf, es ist alles in Ordnung durch das, was Jesus für mich getan hat, sondern es treibt mich in die Verzweiflung hinein. Als nächstes gilt es zu betonen, dass viele nur ein sehr unvollständiges Verständnis von Sünde haben. Sie verstehen darunter, dass sie hier und da etwas Böses getan haben oder etwas Gutes zu tun unterlassen haben. Das ist das, was ihr Sündenverständnis ausmacht. Ich habe gelogen, ich habe betrogen, ich habe sexuell ausschweifend gelebt. All diese Dinge, von denen ja die Schrift auch spricht, klar und deutlich spricht. Und darauf begrenzt sich nun das Sündenverständnis. Das ist ja schon etwas, wenn es vor Gott steht, wenn ich erkannt habe, ich habe Gottes Gesetz übertreten, ich habe Gott dadurch beleidigt, ihn dadurch betrübt, das ist ja schon was. Aber es ist zu wenig, es ist nicht gründlich genug. Dieses Verständnis kommt zu kurz. Lloyd-Jones erzählt von einer Frau, die in einem sehr religiösen Elternhaus erzogen worden war, die immer am Gottesdienst teilgenommen hatte und die fleißig und aktiv im Kirchenleben engagiert war. Sie sagte einmal zu ihm: Wissen Sie, ich wünsche mir fast anders erzogen worden zu sein. Was meinte sie damit? Oder wie ist das zu verstehen? Sie hatte die Freude derer gesehen, die sich aus groben Sünden zu Jesus bekehrt hatten. Und diese Freude fehlte ihr. Was war ihr Problem? Sie hatte ein verkürztes Verständnis von Sünde. Lloyd-Jones behauptet, im Grunde liegt das wirkliche Problem beim armseligen Christen darin, dass er wegen des Sündenbewusstseins niemals wirklich unglücklich war. Wir wollen uns einmal fragen, wir halten hier ja keinen Vortrag, sondern wir wollen persönlich auch eine Begegnung haben mit Gott in seinem Wort. Wir fragen uns einmal, wie sind wir zum Glauben gekommen? Waren wir wirklich unglücklich über unsere Sünde vor Gott und nicht nur über einzelne Sünden, sondern waren wir unglücklich darüber, dass wir eine sündige Natur in uns tragen, eine Neigung, die immer nur den Irrweg gehen will, den eigenen Weg, die mehr Freude hat an der Sünde, als daran, für Gott da zu sein und Gott über alles zu lieben. Worüber waren wir unglücklich und worüber sind wir jetzt in der Hauptsache immer wieder unglücklich? Die Juden waren darüber unglücklich, dass sie unter der Herrschaft der Römer standen und zum Teil auch verarmt waren. Darüber waren sie sehr unglücklich, aber sie waren nicht so unglücklich über ihre Sündhaftigkeit vor Gott. Wie kommt es dahin, dass wir das erleben und erfahren, was eigentlich ein rechtes Sündenbewusstsein ausmacht? Nun, dadurch, dass wir erkennen, was das Gesetz Gottes eigentlich von uns fordert. Denken wir daran, dass der Apostel Paulus im Blick auf seine Vergangenheit, bevor er zum Glauben an Christus kam, sagen könnte: Ich war untadelig im Blick auf die Forderungen des Gesetzes. Er verstand und hatte das Gesetz verstanden als rein äußerliche Vorschriften. Und er konnte sagen, konnte keiner mit mir mithalten. Ich war ein größerer Eiferer für die Sache Gottes als meine Zeitgenossen. Aber als er dann recht und richtig verstand, was das Gesetz eigentlich forderte von ihm, da sah die Sache ganz anders aus. Das schildert er dann auch im Römerbrief Kapitel 7. Das Gesetz fordert nicht nur eine äußere Befolgung, sondern zielt auf unsere innersten Beweggründe ab. Wenn es heißt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst, dann bedeutet das doch alles, was du tust. Solltest du nur aus dieser einen Motivation heraus tun oder auch das, was du unterlässt, solltest du nur aus einer Motivation heraus tun, aus Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Das fordert das Gesetz von dir und von mir. Im Denken, im Reden, im Tun, im Unterlassen. Die Frage ist doch, hast du das getan? Hast du das Gesetz erfüllt? Das ist die Forderung des Gesetzes. Nicht mal für Gott da zu sein, nicht mal ein Gebet sprechen, nicht mal den Gottesdienst besuchen oder auch regelmäßig, sondern alles, was unser Leben ausmacht, sollte auf Gott ausgerichtet sein, aus Liebe zu Gott geschehen. Und auch das, was wir unterlassen, sollte nicht aus einem Stolz heraus unterlassen werden, weil wir uns fürchten vor den Folgen und vor der Meinung der anderen, sondern aus Liebe zu Gott. Und wir sollten nicht meinen, dass Gott in seinem Gesetz auch nur einen einzigen Millimeter von dieser Forderung abgeht. Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüte, mit aller deiner Kraft, nach Geist, Seele und Leib, nur und ausschließlich auf Gott ausgerichtet zu sein. Glaub nicht, dass Gott auch nur einen einzigen Millimeter von dieser Forderung abgeht. Gott fordert von dir eine vollkommene Erfüllung dieser beiden Gebote, in denen das ganze Gesetz hängt, so sagt Jesus. Eine einzige Übertretung dieser größten Gebote macht dich zum größten Sünder. Es ist also nicht nötig, erst bei den Schweinen zu landen, wie der erste verlorene Sohn. Das ist gar nicht nötig. Diese Frau, von der Lloyd-Jones da spricht, war ja dieser Meinung. Wäre besser gewesen, wenn ich so richtig tief im Sumpf der Sünde gesteckt hätte, in groben Sünden. Nein, das ist gar nicht nötig. Denken wir an den zweiten Sohn, diesen selbstgerechten Sohn, der immer brav beim Vater gewesen ist und geblieben ist. Was er getan hat, hat er das wirklich aus Liebe zu seinem Vater getan? Hat er das wirklich uneigennützig getan? Luther sagt Folgendes zum rechten Verständnis des Gesetzes und der damit verbundenen rechten Sündenerkenntnis. Gott lieben, und jetzt müssen wir nochmal richtig zuhören, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns dem auch stellen, ja? Dass uns das bewusst wird, dass das die Forderung des Gesetzes ist. Gott lieben wegen des ewigen Heils und der ewigen Ruhe oder wegen der Flucht vor der Hölle, weil ich Angst habe vor dem Gericht Gottes und vor der Hölle. Wie eine gläubige Frau mal zu mir sagte, wenn es keine Hölle gäbe, warum sollte man Gott dann dienen oder an ihn glauben? Ja, wenn das wegfällt. Ja? Also Gott lieben wegen des ewigen Heils und der ewigen Ruhe oder wegen der Flucht vor der Hölle, das heißt, ihn nicht zu lieben um seinetwillen, um Gottes Willen, sondern um seiner selbst willen, um unserer selbst willen. Das meinte er damit. Liebe zu Gott definiert Luther so, Gottes Willen und Gottes Ehre in allen Dingen suchen. Und jetzt kommt's, jetzt, das ist harter Tobak, ja? Aber das ist das, was Gottes gutes Gesetz fordert von dir und von mir. Und für sich selbst nichts wünschen, weder hier noch im Jenseits. Das ist das, was Gottes heiliges Gesetz und Gebot von dir und von mir fordert. Haben wir Gott so geliebt, in dieser Weise? Und wenn nicht, so sind wir auch, wenn wir nicht in groben Sünden gelebt haben in der Vergangenheit, sind wir die größten Sünder, denn wir haben das größte Gebot der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten übertreten. Wir haben Grund, Buße zu tun und wir merken hier, dass wir von Natur aus angeborene Feinde Gottes sind. Das, was Paulus als Fleisch bezeichnet, diese angeborene Neigung, die wir in uns haben, kann dem Gesetz Gottes nicht untertan sein, ist dem Gesetz Gottes nicht untertan und kann ihm auch nicht untertan sein. Hören wir noch einmal auf Luther. Gottes Wort kommt, wenn es kommt, im Widerspruch zu unserem Sinn und unseren Wünschen. Also wir können niemals sagen, das, was da gepredigt wird, das haben wir uns immer schon ersehnt. Danach haben wir immer schon Verlangen gehabt. Endlich hören wir mal was, was wir uns schon immer so vorgestellt haben. Luther sagt, wenn Gottes Wort kommt, wenn es dein Herz trifft, dann trifft es auf einen Gegner, auf einen Feind des Wortes Gottes. Es steht im Widerspruch zu unserem Sinn und unserem Wünschen. Es lässt unseren Sinn nicht bestehen bleiben, auch nicht im Allerheiligsten, in der Frömmigkeit, sondern zerstört und reißt aus und zerstreut alles. Und darum ist es eine schlimme Irrlehre, und ich habe das selbst gehört, wohl auf einer Kassette, soweit ich mich erinnern kann, dass man den Herrn Jesus angeboten hat als das Leben, wonach du dich schon immer gesehnt hast. Das ist eine ganz, ganz schlimme Irrlehre. Niemand sehnt sich nach dem, was Gott anbietet in Christus Jesus. Sagte ein Bruder neulich noch, wir wollen eigentlich gar keine Gnade. Wir wollen das Evangelium nicht. Und wir wollen uns auch nicht zunächst einmal unter den Anspruch des Gesetzes stellen. Das wollen wir doch gar nicht. Da wehrt sich unser ganzes Ich dagegen, oder? Möchtest du den ganzen Tag, 24 Stunden, nur für Gott da sein? Und nur für den Nächsten? Nichts mehr für dich selbst suchen? Niemals mehr, weder in dieser Zeit noch in der Ewigkeit. Willst du das von Natur? Diese Neigung, das ist wichtig, bleibt in uns. Auch bei uns Gläubigen haben wir diese Neigung, dieses fleischliche Wesen in uns. Und haben wir uns in dieser Weise mehr oder weniger gründlich als Sünder erkannt und dem Urteil Gottes über uns Recht gegeben, so ist es klar, was Paulus hier sagt, durch das Gesetz, durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor Gott gerecht. Dem, was dein Gesetz spricht, kann mein Werk genügen nicht. Mag ich ringen, wie ich will, fließen auch der Tränen fehlt, tilgt das doch nicht meine Schuld. Herr, mir hilft nur deine Huld, deine Gnade. Wie könnten wir, die wir von Natur so ganz und gar sündig sind, auch nur ein gutes Werk tun, um dadurch vor Gott gerecht zu werden? Ist uns durch den Anspruch des göttlichen Gesetzes schon einmal gründlich, ja, das eigene Tun, das eigene Wollen verleidet worden? Ist uns schon einmal gründlich der Mund gestopft worden? So nennt Paulus das ja hier. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt. Das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, unter den Forderungen des Gesetzes, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Denken wir an Hiob, der ein tadelloses Leben geführt hat. Und was sagt er am Ende seiner Leidensgeschichte? Ich lege meine Hand auf den Mund und tue Buße in Staub und Asche. Ich habe nichts zu bringen. Der Mund war ihm gestopft. Ist dir auch schon der Mund so gestopft worden? Oder hast du noch was zu bringen? Willst du Gott noch was bringen? Deine Aufrichtigkeit, deine Liebe zu Gott, deine Liebe zum Nächsten? Willst du dadurch noch gerecht werden vor Gott? Ich hoffe nicht, dass es einen Einzelnen gibt unter uns, der das so möchte. Hoffentlich ist uns der Mund gestopft worden. Hoffentlich ist mir, bevor ich den Mund hier auftue im Namen Jesu, der Mund gestopft worden erst einmal. Und so muss es immer sein, auch im Umgang mit anderen Menschen. Wenn du mit anderen redest, dann lass dir zuvor von Gott den Mund stopfen. Ne? Sonst redest du mit ihm in selbstgerechter Art und Weise. Du verurteilst ihn. Du stehst selbst unter Gesetz und stellst den anderen unter Gesetz. So ist es nämlich. Haben wir doch oft genug getan, oder? Wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Nun sagt vielleicht auch unter uns noch jemand, ich empfinde das aber nicht, dass ich so schlecht bin. Was soll man damit machen? Du schilderst das so, aber... Also erstens geht es nicht darum, dass ich das so schildere, sondern dass das Gesetz selbst das sagt, das Wort Gottes sagt es. Ja? Ihr steht also nicht vor irgendjemandem, der es euch sagt, sondern... Ihr steht vor Gott selbst, vor seinem Anspruch, vor seinem Gesetz, das ist das Erste. Und dann geht es auch nicht darum, ob du das so empfindest, wie das Urteil Gottes über dich als Sünder lautet, dass du nämlich eine total verderbte Natur hast, sondern es geht darum, dass wir es glauben, was Gott über uns sagt. Denn unser Empfinden über unsere Sündhaftigkeit hinkt immer weit hinterher, hinter der Wirklichkeit, wie Gott sie sieht. Du empfindest deine Sünde nie so, wie Gott sie empfindet oder wie der Herr Jesus sie stellvertretend empfunden hat am Kreuz, für dich und für mich. Also gilt es, das zu glauben, zunächst einmal. Und dann kommt auch, wenn auch unvollkommen, ein Empfinden der Sündhaftigkeit, ein Bewusstsein unserer Sündhaftigkeit, unserer Verderbtheit hinzu. Nur in Christus haben wir eine vollkommene Sündenerkenntnis. Aber es muss gepredigt werden, ihr Lieben, sodass durch die Kraft des Heiligen Geistes Menschen in das Licht Gottes hineingestellt werden. Wie es heißt im Propheten Micha: Ich aber bin voll Kraft, voll Geist des Herrn, voll Recht und Stärke, dass ich Jakob seine Übertretung und Israel seine Sünde anzeigen kann. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Das kann kein Mensch tun. Das konnte auch der Apostel Paulus nicht tun. Das konnte niemand tun. Das ist ausschließlich das Werk des Heiligen Geistes, dass ein Mensch durch das Wort Gottes von seiner Sündhaftigkeit überführt wird und sagen kann: Herr, nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du, und zwar in deiner Gnade für Sünder, bist du mir alles. Das ist also eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir ein gutes, frohmachendes Verständnis der Rechtfertigungslehre durch den Glauben an Christus erhalten und sich die Glaubensgerechtigkeit als eine wunderbare Lebenskraft in unserem Leben erweist, dass wir wirklich frohe Christen sind. Der Herr Jesus ist für mich heute da, für einen Sünder, der nichts zu bringen hat. Vater im Himmel, ich bringe dir heute nichts anderes als deinen Sohn. Nichts anderes als ihn. Daran hast du deine ganze Freude, also hast du deine Freude auch an mir, weil er mein Stellvertreter ist. Welch eine großartige Lehre ist das doch. Welch eine Herrlichkeit ist das, als verlorener Sünder in Unaufrichtigkeit, in Ich-Verkrümmtheit zu Jesus kommen zu dürfen und sagen zu können: Herr, so nimmst du mich. Andere mögen mich nicht annehmen, vielleicht verachten sie mich sogar, aber du nimmst einen solchen Sünder, wie ich es bin, an. Du hast mich angenommen. Und das bleibt meine Stellung im Blick auf mein ganzes Glaubensleben. Immer wieder ist das meine Freude. Von daher kann ich ableiten, ich bin ein Kind Gottes, bin ein Erbe des Himmelreiches, habe den Heiligen Geist empfangen. Und die Kraft Gottes wirkt sich aus in meinem täglichen Leben. Mehr und mehr im Blick auf alle Bereiche meines Lebens. Aber das ist die Ausgangsposition, das ist der Motor, das ist meine Kraftquelle, dass ich weiß, ich bin vor Gott absolut gerecht, vollkommen gerecht. Nicht durch das, was ich bringen könnte, sondern das, was Gott gebracht hat, in Christus Jesus, seinem lieben Sohn. Welch eine Freude bewirkt das in uns. Auf dem dunklen Hintergrund meiner Sündhaftigkeit leuchtet die Gnade Jesu auf für einen schlechten Menschen, wie ich es bin. Nicht Grund zur Freude. Ja, diese Botschaft ist wenig bekannt, selbst in der Gemeinde Jesu heute wird sie wenig verkündigt. In der Vergangenheit, lasst mich das noch hinzufügen, war es so, in den sogenannten Gemeinschaftskreisen, dass man mehr über Heiligung und über Dienst sprach. Du hast dich entschieden für Jesus, jetzt die Hemdsärmel aufgekrempelt und jetzt geht's um dein Verhalten. Jetzt musst du zusehen, dass du dich auch dementsprechend verhältst. Natürlich kann man das alles abdecken durch Gottes Wort, aber die Rechtfertigungsgnade, die gerät mehr und mehr in den Hintergrund. So ist es auch in der Kirchengeschichte gewesen. Und das hatte zur Folge alle Verirrungen, die dann aufkamen, waren im Grunde genommen darauf zurückzuführen, dass die Rechtfertigungslehre vernachlässigt worden ist. Nichts ist, so sagt August Hermann Francke im 19. Jahrhundert, nichts ist nach der Kraft und Erfahrung unbekannter als das Geheimnis von Christus für uns oder die Rechtfertigung, so nennt man das. so doch der Gläubigen Paradies und Element und die Perle der evangelischen Reformation ist. Und darum muss diese Botschaft immer wieder gepredigt werden. Luther hat gesagt, mit diesem Artikel von der Glaubensgerechtigkeit steht und fällt die Kirche. Ich schließe ab mit einigen Worten von Pastor Busch. Er sagt, ich bin gewiss, dass die evangelische Kirche steht und fällt mit ihrer Predigt. Und ich bin überzeugt, dass darin die eigentliche Aufgabe unserer Predigt besteht, die Rechtfertigung, die Lehre von der Rechtfertigung. Wie wird ein Mensch vor Gott gerecht? Allein durch Christus. Die Rechtfertigung erwecklich zu predigen. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, wir haben dir wahrlich nichts zu bringen. Von Natur aus sind wir total verdorben, unfähig, dir zu dienen, dich zu lieben, unsere Nächsten zu lieben, haben wir alles nicht. Aber Christus ist da, Christus, unsere Gerechtigkeit vor dir. Christus, der an unserer Stelle alles vollbracht hat, dich an unserer Stelle vollkommen geliebt hat, Vater im Himmel, und den Nächsten wie sich selbst, der demütig war, der treu war, rein war, voller Glauben seinen Weg gegangen ist. Hab Dank, dass es uns zugerechnet wird durch den Glauben an dich, Herr Jesus. Preis, Ehre, Dank und Anbetung sei dir. Amen.